Ja, heute nochmal eine kleine Einstiegsfrage. Und die Einstiegsfrage heißt, was ist deine Sehnsucht? Was ist deine Sehnsucht? Aha. Jetzt hat man sich gerade entspannt zurückgelehnt und jetzt soll man schon wieder so schwere Fragen beantworten. Was ist deine Sehnsucht? Und ich finde es auch eine schwierige Frage. Und weil es vielen Menschen so geht, dass sie sagen, ah, das weiß ich jetzt gerade geschwind auch nicht, was ihre Sehnsucht ist, das macht sich die Werbung zunutze. Ne? Die macht nämlich dann Vorschläge, was deine Sehnsucht sein könnte. Ja? Sobald dann solche Bilder kommen, sagt man auch so, ja, so ein Eis, ja, eigentlich, oder irgendwie Urlaub. Oder na, also plötzlich werden da so Sehnsüchte geweckt, sagt man dann, die man bis vorher noch gar nicht hatte. Ja? Die Werbung macht es ganz praktisch. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Es gibt halt kein Eis, tut mir leid, ja. Hans, das wäre mal eine Ergänzung zum Kaffee. Ja. Also, was das Wort Sehnsucht eigentlich bedeutet, ja. So im Internet gibt es ja Wikipedia, heißt es. Das sind ja so eine Art Lexikon fürs Internet. Da kann man dann also eine Erklärung finden. Sehnsucht ist also ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Sie ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Aha. Also ein paar Beispiele für Sehnsüchte könnten dann sein Fernweh, ja, oder das Heimweh, die große Liebe oder Nostalgie. Also früher war alles besser, ja. Zumindest, was das eigene Leben vielleicht betrifft. Oder vielleicht sehnt sich auch jemand einfach nach seiner Ruhe. Man sagt, das wäre eigentlich so meine große Sehnsucht. Endlich mal meine Ruhe haben. Wikipedia gibt noch ein bisschen mehr und erklärt noch, wo das Wort herkommt. Mittelhochdeutsch, das wird dann immer so zitiert, ne? Sehnsucht. Als Krankheit des schmerzlichen Verlangens war das im Mittelalter. Also Sehnsucht ist sozusagen eher negativ besetzt. Wir würden heute sagen, ja, Sehnsucht da mich gut, dann erreicht man ein Ziel. Aber so ursprünglich, Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Also wenn man zusammenfassend sagen will, Sehnsucht ist also zunächst ein Wünschen, das unter Umständen so stark werden kann, dass es im Herz oder im Körper förmlich zu Schmerzen führt. Sehnsucht ist scheinbar oft gepaart mit Unerreichbarkeit, weil der Wunsch, der sich gerade erfüllt, wie man so sagt, jeder Wunsch bekommt schnell wieder neue, ne? Bekommt schnell junge, sagt man. Also die Sehnsucht geht dann immer weiter. Ja, also, was könnte jetzt deine Sehnsucht sein? Also es gibt auf jeden Fall Leute, die je nach Alter und Lebensstand natürlich sagen, ach, wenn ich einen Partner hätte. Die, die einen Partner haben, sagen, wenn ich eine glückliche Ehe hätte. Andere sagen, ach, wenn ich mal einen schmerzfreien Alltag hätte. Einfach mal keine Schmerzen mehr. Oder Sehnsucht nach finanzieller Unabhängigkeit. Der Lottogewinn. Ne? Oder, wie gesagt, Sehnsucht nach einem ruhigen Leben. Aber vielleicht, das könnte ich mir sogar vorstellen, sitzen einige heute hier, die sagen, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, Reinhard, ich habe gar keine Sehnsüchte. Ja, weil bei mir passt's eigentlich gerade. Also ist in Ordnung, so wie es ist. Ich habe mir auch schon den einen oder anderen Wunsch im Leben erfüllt, war schon da und dort oder was auch immer. Oder auch bewährtes System, ich habe die Wünsche jetzt meinem Leben angepasst. Also ich sage einfach, das, was ich habe, das wünsche ich mir auch. Mehr erwarte ich jetzt gar nicht. Und ich bin mit meiner Gesundheit zufrieden. Und auch sonst, also es passt einfach. Also ich finde, Sehnsucht ist wirklich ein breites Stichwort. Von ich verzehre mich vor Sehnsucht wegen irgendwas oder zu sagen, ich bin eigentlich so zufrieden, ich falle nicht mal auf die Werbung rein. Ja. Aber wir schauen jetzt heute auf jemand, der hatte nämlich Sehnsucht. Das ist der König David. In schwieriger Lebenslage bringt er seine Sehnsucht zum Ausdruck. Und bevor ich den Psalm jetzt dann lese, noch ein paar Sätze zum Umfeld, in dem der Psalm geschrieben wurde. Also der David hatte viele Söhne und ein Sohn davon, der Absalom, der hat gesagt, noch besser, wie dass mein Vater König wäre, ist, dass ich König bin und hat einen Aufstand angezettelt. Und der hatte auch zeitweise Erfolg. zog viel aus dem Volk auf seine Seite, hat es dann geschafft, dass sein Vater David aus Jerusalem fliehen musste in die nahegelegene Wüste Juda. Ich habe jetzt hier mal zwei Bilder dabei. Also auf der einen Seite, wo das dann rot markiert ist, wo die Wüste Juda so in Israel verortet ist und wie es da aussieht. Ist nicht gerade ein Sehnsuchtsort, ehrlicherweise. Ne? Aber einerseits sehr trocken, sehr öde, sehr karg, aber so geschwind hatte ich auch gedacht, es bietet Verstecke für jemanden, der sich verstecken muss. Ne? Wüstenzeiten sind in der Bibel oft intensive Zeiten, weil man sich da eigentlich aufs Wesentliche konzentrieren muss. Ne? Also Konzentration aufs Wesentliche. Und der David schreibt jetzt Psalm 63, ist dann in der Auflistung, diesem Psalm, ich lese ihn uns vor. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist ein Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Lande, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gern sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Wir haben ja so eine kleine Partnergemeinde in Dornstadt und die Dornstadt haben sich das gewünscht, da bin ich heute Abend auch noch mit diesem Text und die haben gesagt, das Thema könnte doch heißen entspannte Ruhe. Ne? Habe ich gedacht, okay, nennen wir es einfach so, weil es auch durchaus passend ist, wir werden es gleich sehen. Sehnsucht nach entspannter Ruhe. David schreibt im Psalm in Zeiten großer Unruhe. Und das werden wir alle, also alle, die Kinder haben und das eigene Kind stellt sich gegen einen, so richtig bösartig, also nicht bloß so ein bisschen teenagerhaft, das bringt einen in Unruhe. Kostet den David den Thron und das Zuhause. Also da wäre ich auch unruhig, wenn ich auf der Flucht wäre, nicht recht weiß, wie es weitergeht und dann in der Wüste Juda sitzen müsste. Also wenn wir so ein bisschen der Sache entlang gehen. Sehnsucht nach Gott ist so das Erste. Und bei diesem Stichwort Sehnsucht nach Gott ist mir auch noch ein Vers aus dem Neuen Testament dazu gekommen, gleich vor Augen gestanden. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also das ist sozusagen schon der Bogen des Neuen Testaments, wir kommen aber wieder zurück. Aber zu sagen, Jesus lädt uns alle ein. Zu sagen, jawohl, wir dürfen zu ihm kommen mit dem, was uns belastet, beziehungsweise lästig ist, was uns mühselig ist, also Mühe macht. Und wir dürfen das zu Jesus bringen mit dem Versprechen, dass man dann zur Ruhe kommt. Dass die Unruhe, das Innenleben wieder zur Ruhe kommt. David hat zwar diese Einladung von Jesus noch nicht gekannt. Und wenn man den Psalm anschaut, auch das Gottesbild war da noch ein bisschen anders. Nämlich zum Beispiel, er sagt, Gott wohnt im Tempel in Jerusalem. So hat es Gott ja selbst gesagt. Und wenn man so die Karte von Jerusalem anschaut, dann wird man sagen, der Palast ist direkt neben dem Tempel. Also David war praktisch in direkter Nachbarschaft zum Tempel. Man könnte sagen, David war also der Nachbar von Gott. Und es ist nicht bloß wohnhaft, sondern auch innerlich zu sagen, wir leben da in guter Nachbarschaft, wir leben da im Guten miteinander, wir sind da eng verbunden. Und nun sagt David, jetzt bin ich aber in der Wüste und Gott ist da in Jerusalem. So in seiner Vorstellung. Ich bin nicht ganz sicher, wie nahe Gott nun wirklich ist. Und trotzdem spüren wir, dass David eine enge Verbundenheit auch in der Wüste spürt. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Lande, wo kein Wasser ist. Also er greift die Situation auf und sagt trotzdem, also du bist mein Gott. Ich bin jetzt aber leider weiter weg, aber mein Gott bleibst du trotzdem. Und wie gesagt, mit diesen naheliegenden bildhaften Empfindungen, Durst, na, Hunger, sich trocken und dürr, so fühle ich mich innerlich auch, aber ich sehne mich nach dir. Das kann sich ja jeder mal fragen. Ich habe mir die Frage auch gestellt, wann habe ich mich denn zum letzten Mal derart nach Gott gesehnt wie der David hier? Ja, ist ähnlich schwer zu beantworten wie die Frage nach der Sehnsucht, also bei mir zumindest. Also am ehesten waren es wohl Situationen, die mich eben auch in Unruhe versetzt haben. Wo man sagt, jetzt weiß man gerade auch nicht weiter. Und das war meistens auch im familiären Rahmen, manchmal auch im Gemeinderahmen, aber seid beruhigt, das Griesbad ist ja lieb, das sind alles Vorgängerorte. Gell? Aber zu sagen, ja genau, in Unruhezeiten, solange es alles so halbwegs passt, muss ich auch sagen, ist die Sehnsucht bei mir auch nicht ganz so groß, sondern eher so ein gut Miteinander mit Gott. Ne, sag mal, das ist doch, passt gerade alles, aber mit Gott so. Aber nicht dieses große Verlangen, das David hier zum Ausdruck bringt. David sucht also Gott, weil er sagt, er ist weit weg. Also wo finde ich den jetzt? Hier in der Wüste Juda. Und ich glaube, wenn der David zu der Erkenntnis gekommen ist, von dem gehe ich aus, dass Gott auch in der Wüste da ist, auch in der Not, die ich gerade habe, in der Unruhe, dann darf das auch einer gewissen Entspannung weichen. Und ich dachte, es ist doch gut, dass wir das wissen dürfen. Jesus ist immer da. Wir sagen manchmal gerade in der Not, aber eigentlich auch sonst auch da, aber wir nehmen es auch oft stärker wahr, na, zu sagen, ja, Gott ist auch in einer schwierigen Lebensphase da, und zwar egal, wie es bei mir gerade aussieht. Ich erinnere noch mal dran, was Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Gründe zur Unruhe können natürlich gleich sein wie bei David. Also bei David, der war wegen den Kindern beunruhigt. Ja, das kauft man sich sozusagen mit ein, wenn man Kinder hat. Ja, also da gibt's Unruhephasen. Sorgen wegen der täglichen Versorgung hatte der David. Ja gut, das kann vielleicht beim einen oder anderen bei uns auch ein Thema sein. Und jetzt nicht, weil es im Laden nichts gibt, aber wenn man sagt, was weiß ich bin gesundheitlich eingeschränkt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt geschickt zu dem Laden kommen soll. Oder vielleicht auch die Finanzen. Vielleicht, dass man sich fragt, wenn nicht bei sich, dann vielleicht bei Angehörigen, wie lange kann ich mich denn zu Hause noch alleine versorgen? Und beim David könnte man im erweiterten Sinn auch von beruflichen Schwierigkeiten sprechen. Ja, also wenn du so König bist, hast du immer so ein paar Neider. Also es könnte ja mal ein Grund zur Unruhe sein. Berufliche Schwierigkeiten. Wie auch immer, Gott sagt, ich bin da. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann sagt David auch was Interessantes. Er sagt, denn deine Güte ist besser als Leben. Also man kann sagen, der David war bis vor kurzem noch König und hatte da wirklich alles, wo man sagt, also wenn ich auch so ein Leben hätte wie der König, David, na, dann wäre ich ja auch praktisch entspannt. Ne? Ein unbeschwertes Leben, Leute, die jeden Wunsch erfüllen, alles da, was man damals als Luxus so ausgemacht hat. Aber in seiner bedrängten Lage sagt er nun doch, deine Güte ist besser als Leben. Und interessant, auch da im Neuen Testament gibt es einen ähnlichen Vers. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Ein bisschen altmodisch formuliert, aber inhaltlich immer noch gut. Zu sagen, was hilft, wenn man alles gewinnen würde, äußerlich Luxus, aber Schaden nimmt an der Seele. Und der David bringt es da auf den Punkt und sagt, also dass ich Gottes Güte habe ich doch mehr Wert wie alles andere. Ich meine, das hat er jetzt ja wirklich vor Augen. Er sagt, mein Leben ist eigentlich gerade sehr, also ist eigentlich ziemlich gestört sozusagen. Aber Gottes Güte ist noch da. Er sagt sich, also das wäre doch jetzt noch, also noch schlimmer, ja, alles zu haben, aber Gott nicht. Also dann lieber zu sagen, wenig haben, aber ich habe Gott auf meiner Seite, und steckt auch eine gewisse Ewigkeitsfrage dahinter. Das heißt, wo endet es denn am Schluss? Schön zu wissen, zu sagen, also wir leben auf jeden Fall im Gesamtbild. Und der November erinnert ja an sowas auch immer wieder. Zu sagen, wir gehen auf eine Ewigkeit zu. Nicht bloß auf irgendein Ende. Auf eine Ewigkeit zu, und das wird wesentlich besser sein als alles, was wir hier haben können. Und gleichzeitig zu sagen, es ist trotzdem gut, dass ich Gottes Güte auch jetzt schon erlebe, auch in den schweren Tagen. Also irgendwie hat er in der Wüste ja überlebt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, ob er da Leute hat, die ihn versorgt haben oder irgendwie. Aber trotzdem, er war zum Beispiel täglich versorgt und hat vielleicht nicht den Luxus gehabt. Aber das war doch schon mal was Gutes. Also ich vermute, na, da bin ich mir ganz sicher, bei David haben sie alle die Probleme von einem Tag auf den anderen gelöst. Das wäre ja immer schön. Morgen aufstehen und alles ist wieder in Ordnung. Oder morgens aufwachen und merken, so alles ist bloß ein böser Traum. Na, das ist ja dann, kommt ja auch mal vor. Ne? Aber ich denke, okay, er hat Menschen, die immer noch zu ihm stehen, erlebt auch noch Gutes. Also finde ich ja immer wieder eine Herausforderung, da bin ich auch einer von der Gruppe, zu sagen, okay, manchmal, wenn ein Problem da ist, dann ist es so groß oder es wird so groß, dass das kleine Gute dann übersehen wird. Wenn man sagt, ach, das ändert ja auch nichts. Und das, also man kann schon gar nicht mehr aufnehmen. Und ich glaube, der David übt sich hier auch zu sagen, Gottes Güte, auch im Kleinen möchte ich nicht übersehen, aber wenn es im Großen gerade fehlt. Und das kann man sicher auch bei uns im Alltag immer wieder mal erleben, zu sagen, also heute habe ich ein paar freundliche Menschen getroffen. Ja. Oder man, über was man sich dieser Tage ja aufreibt, wenn die Sonne mal rausschaut. Ja. Jetzt kann man natürlich immer sagen, der viele Nebel hier. Ja, wir ändern es ja nicht. Aber wir können sagen, aber die Sonne hat auch mal rausgeguckt. Ja. Oder wenn man sagt, ach, es ist doch gut, wenn man auch in einer netten Nachbarschaft wohnen darf. Oder, was weiß ich, jemand eine Schokolade vorbeibringt. Also, wenn man sagt, irgendwas Gutes, auch im Kleinen. Also, Sehnsucht nach Gott, der auch da ist, wo man ist, und auch da mit seiner Güte gegenwärtig ist. Sehnsucht nach einer ruhigen Nacht. Ganz interessant, was der David da schreibt. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mir, bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Freude und Wonne steht am Anfang. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. Und netterweise stehen da wörtlich zwei andere Begriffe, nämlich Fett und reiche Nahrung. Also, das ist meines Herzens Freude, wenn es was Fettiges gibt und auch sonst genug zu essen. Also, natürlich, damals sind die Leute viel fettärmer gegessen wie heute. Ja, da war das mal ein Luxus. Aber zu sagen, das bringt ja auch ganz bildhaft zum Ausdruck, Überfluss, ne? Das ist meines Herzens Freude und Wonne, sozusagen so ein richtiger Überfluss an Lob. Wie lange das jetzt her ist, also früher haben die jungen Leute ab und zu gesagt, sie hätten dann sagen können, David lobt Gott so richtig fett, hätten die gesagt. Das ist eine Redewendung, die heute ausgestorben ist. Heute lobt man Gott wahrscheinlich vegan oder sonst irgendwie. Aber das war damals so ein Jugendwort, ja, zu sagen, wo man gesagt hat, ja, das ist echt so gut, hätte er mir vielleicht früher gesagt. Ja? Also er sagt, ja, wenn das so überschwillt, ne, wenn es so einen Überfluss gibt, so richtig gut, und er sagt, ja, das Loben und Beten sogar bis in die Nacht. Ich habe überlegt, ja, warum schreibt er das? Also, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Das wäre schon mal echt mal ein kein schlechtes Vorbild. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr ins Bett geht, aber also manchmal geht man den Tag von heute nochmal durch und den Tag von morgen und alles Mögliche. Und jetzt kommt es entscheidend, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Also ist so seine Strategie. Es gibt ja Menschen, die in schwieriger Lage, und das kenne ich auch, sagen, ich fürchte mich eigentlich ins Bett zu gehen. Ich sage, dann kommt das alles hoch, was mich gerade beschäftigt. Dann liege ich nur so da rum und dann kommt alles hoch. Wenn tagsüber kann man sich ein bisschen ablenken, ist man beschäftigt, ne, gruschelt halt so rum. Die fürchten sich vor der Nacht. Die kommen gar nicht zur Ruhe. Alles dreht sich dann da so. Ne? Und er erlebt es auch. Ist ja eine unruhige Phase. Außerdem denke ich mal so in der Wüste da, das sieht jetzt ja, also früher als Kind aber noch geglaubt, ein Stein wäre vielleicht auch ein gutes Kopfkissen, aber das auch die Cowboys im Wilden Westen nicht so gewesen. Wenn ich wach liege, dann ist seine Strategie, sinne ich über dich nach. Also ein bewährtes Mittel zu sagen, dann versuche ich an Gott zu denken. Das gelingt bei mir jetzt auch wirklich nicht immer. Aber zu sagen, Herr, ich bin jetzt schon wieder ganz in meinen Gedanken und ich weiß, es ändert nichts, aber ich kann es nicht aufhalten. Also, weil dann erlebt er offensichtlich etwas. Vers 8, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. War ja vorher bei dem Schirmlied sozusagen symbolisch auch so ein bisschen zu sagen, ich kann mich unter Gottes Schirm so begeben, zu sagen, da erfahre ich Schutz. Zumindest innerlich komme ich da zur Ruhe. Auch in der Nacht kann ich da die Dinge mit Gott besprechen und gar nicht so selten schenkt es der Herr auch, dass man dann wieder einschläft. Und dann haben wir noch ein drittes. Sehnsucht nach einem ruhigen Leben. So, jetzt ist immer der Teil vom Psalm, wo man sich überlegt, soll man den überhaupt nehmen? Gell? Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Und dann hat er so eine gewisse Wunschvorstellung. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott, denkt man, das sind ja wieder toll. Ne? Und dann kommt noch, wer bei ihm schwört, darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Also der Psalm überrascht ja immer wieder damit, dass er ganz harmlos beginnt. Sagt, ach, wie schön das ist und ich habe Sehnsucht nach Gott und da bin ich geborgen und so. Und dann kommt noch, wenn es nicht zu viel verlangt ist, könntest du meine Feinde noch umbringen. Ja? Ja, das kommt uns heutzutage ein bisschen grob vor. Und andererseits habe ich gedacht, spiegeln diese Zeilen auch eine gewisse Lebenswirklichkeit wider. Jetzt natürlich nicht, dass man andere Menschen den Tod wünscht, aber mal ein bisschen übergeordnet zu sagen, es wäre doch gut, wenn die schwierigen Umstände einfach nicht mehr da wären. Also für ihn waren das jetzt halt mal Menschen, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Wenn die einfach mal nicht mehr da wären, diese schwierigen Umstände. Man könnte ja ein bisschen vornehmer sagen, ja Gott, kannst du nicht dafür sorgen, dass die nervigen Probleme aus dem Leben mal verschwinden? Und zwar so richtig endgültig. Also nicht wie so ein Löwenzahn da draußen, der kommt ja dauernd wieder. Also es wäre doch schön, wenn Gott nicht bloß im Kleinen nach unseren Sachen schauen würde, sondern auch mal so richtig, also nicht bloß sagen würde, ha, es wäre doch gut, wenn ich morgen nicht ganz so viel Schmerzen hätte, sondern sagen, es wäre doch mal gut, die wären weg. Ne? Oder zu sagen, also Herr, ich habe da einen schwierigen Arbeitskollegen, wie wäre es denn, wenn der sich woanders hin bewirbt? Wäre doch mal gut, also der darf ja gern leben und so, aber nicht mit mir halt am gleichen Dings hier. Ne? Oder wenn man sagt, ja, also bei den Beziehungen zu den eigenen Kindern wäre doch schön, wenn man nicht immer bloß so mit Mühe und Not die Familienfeste rumbringt, sondern es mal so richtig gut wieder wäre. Ne? Mal so richtig. Und je länger ich das also auf mich wirken ließ, umso mehr habe ich gedacht, also eigentlich ist es ein sympathischer Gedanke, so vom Grundsatz her zu sagen, warum denn nicht mal ganz ehrlich, ganz menschlich und mal ganz aus dem Leben. Aber wenn ich sage, natürlich ist mein Glaube sehr viel wert und trotzdem ich das Geschenk der Nähe Gottes habe, einfach mal zu sagen, wäre doch mal schön, wenn manche Probleme aus dem Leben verschwinden. Und sind wir ganz ehrlich, das haben wir doch alle auch schon mal gedacht. Zu sagen, wäre doch mal schön, wenn das oder jenes einfach weg wäre. Und jeder, der das gedacht hat, darf sich jetzt also beruhigt sagen, falsch war der Gedanke nicht. Weil manchmal sind wir ja so furchtbar christlich, dass wir sagen, oh, das darf ich nicht einmal denken. Ah doch, wir dürfen es denken. Und wir dürfen es auch Gott sagen. Jetzt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mit anderen Worten, aber zu sagen, Herr, da ist ein Problem und das wäre schön, wenn du mir nicht bloß hindurchhilfst, sondern wenn es verschwinden würde. Gott stört sich an dem nicht. Solche Stellen findet man im Psalmen übrigens immer wieder. Also, das wäre so ein Abschnitt, wo man sagt, ja, Sehnsucht nach einem ruhigen Leben. Also, als mein Vater so circa 80 war, da hat man es ihm so abgespürt. Er war auch gesundheitlich nämlich ganz fit. Aber eigentlich hat er bloß noch einen Wunsch gehabt, nämlich seine Ruhe. Ja, die hat man ihm aber auch nicht gelassen. Aber er ist jetzt schon ein paar Jahre in der ewigen Ruhe, er hat sie jetzt. Aber zu sagen, ja genau, das, dieser Moment kommt ja im Leben manchmal auch, wo man sagt, also eigentlich hätte ich bloß noch gern meine Ruhe. Und ja, Sehnsucht nach entspannter Ruhe. Also diesseitig wird es nicht ganz so werden. Also es gibt Phasen, wo man sagt, jetzt ist gerade ruhigere Phase. Wo man sagt, jetzt passt gerade alles. Wo man sagt, ja im Grunde, ja doch. Und wir werden auch da und dort erleben, dass Gott die Ruhe schenkt, auch in unruhigen Phasen. Dass wir seine Hilfe erleben, wie es David auch erlebt hat. Aber so ganz am Ende, ja, dürfen wir mit dem Vers leben. Der fasst es, glaubt gut zusammen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das heißt, es werden wir immer wieder hier erleben und eines Tages, ist er tatsächlich wörtlich so verheißen, werden wir auch zur ewigen Ruhe eingehen. Wir haben jetzt noch ein Lied, da greift Albert Frey, Psalm 63 auf. Also es wird kein Text eingeblendet, aber er singt so gut und so deutlich und so klar. Inhaltlich Psalm 63, das hören wir uns jetzt am Schluss noch an.
Du bist mein Gott, den ich suche, nach dir verlangt meine Seele. Ich sehne mich nach dir. Wie dürres Land auf den Regen, hoff ich, du kommst mir entgegen. Ich sehne mich nach dir. Bist du wunderschön? Nichts übertrifft deine Liebe. Hier will ich sein und dich sehen. Dich loben mein Leben lang. Das Lied meiner Seele, machst mich satt durch deine Nähe. Ich sehne mich nach dir. Auch in der Nacht, wenn ich wach bin, denk ich an dich, wenn ich nachsinn. Ich sehne mich nach dir. Bist du wunderschön? Nichts übertrifft deine Liebe. Hier will ich sein und dich sehen. Dich loben mein hast du mir geholfen, mich unter Flügeln geborgen. Ich sehne mich nach dir. Gott, an dir hängt meine Seele und deine Hand hält mich sicher. Ich sehne mich nach dir. Herrlich bist du, wunderschön. Nichts übertrifft deine Liebe. Hier will ich sein und dich sehen. Mein Gott, den ich suche, nach dir verlangt meine Seele, ich sehne mich nach dir.
Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du die richtige Stelle bist für all unsere Sehnsüchte, die wir haben. Und habe dass du auch viel Erfüllung gibst von diesen Sehnsüchten. Und habe dank, dass, ja, dass er David auch so erlebt hat, selbst in Zeiten, wo es schwierig war, hat er deine Gegenwart gespürt und gemerkt, was für ein Wert es ist. Und wenn es gut war, konnte er dich loben, ja, überfließend. Und dann bei Tag und Nacht, ja, du warst seine Anlaufstelle. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das für uns auch immer wieder bist. Das ist oft strampeln wir auch selber und versuchen, die Lösungen irgendwie zu finden und zu machen. Es erschöpft uns und bringt uns in Unruhe. Und irgendwie sind wir einfach so in diesem Spannungsfeld drin, zwischen der Ruhe, die du schenken kannst, und der Unruhe, die das Leben einfach oft so mitbringt. Da möchte ich dich immer wieder für einen guten Ausgleich bitten, ja, dass du Ruhe schenkst, wo es nötig ist. Ja, Vater, das ist ja die Woche, die vor uns liegt. Du weißt, ob uns das jetzt gerade entspannt oder eher anspannt. Es ist auch gut zu wissen, dass wir das in deine Hände legen dürfen, mit allem, was es bringt. Ich danke dir auch, dass wir heute Abendmahl haben. Auch immer wieder neu diese Vergewisserung, diese Erinnerung, diese Stärkung. Du bist da. Amen.